Ja, wir erleben ja immer wieder als Gemeinde, dass wir entweder junge Bibelschüler aussenden oder junge Bibelschüler bei uns sind als Praktikanten und dass sie uns ermutigen. Ja, besonders die Jugend wird von ihnen auch immer wieder angefacht. Warum ist das so? Ja, sie sind wirklich ein Vorbild. Sie sind ein Vorbild in dieser Hingabe, dass sie bereit sind, die Bibelschule zu machen. Sie studieren und diskutieren Gottes Wort ganz lebendig. Und sie übernehmen ernsthafte Verantwortung in der Gemeinde und ihr Glaubenswachstum ist manchmal fast spürbar. Ja, sie sind eine Ermutigung für die ganze Gemeinde und ein Segen, wie wir es gerade gesungen haben. Ja, sie nehmen oft sogar großen Einfluss auf die Gemeindearbeit, obwohl sie kein ausgesprochenes Amt haben wie ein Pastor, ein Ältester oder ein Jugendleiter. Und der heutige Bibeltext, den wir gemeinsam betrachten, da wird auch Timotheus ermutigt, durch sein Vorbild positiven Einfluss in die Gemeinde in Ephesus zu nehmen. Und denn diese Gemeinde, die hat es dringend nötig, in eine richtige Richtung ermutigt zu werden. Und keiner von uns heißt Timotheus, keiner von uns ist zwar jetzt direkt beauftragt, und doch werden uns diese Worte uns herausfordern, ermutige deine Gemeinde. Und jeder von uns möchte ja ein Segen sein. Jeder von uns möchte wie diese Bibelschüler sein, auch einen fruchtbaren Einfluss zu haben und Gemeinde zu ermutigen. Deswegen lassen wir uns heute Morgen ermutigen, auch unsere Gemeinde zu ermutigen. Wir lesen aus dem ersten Timotheusbrief. Der Timotheus, der wurde ja während der zweiten Missionsreise von Paulus als Mitarbeiter berufen. Er nannte ihn mein Sohn im Glauben. Und er begleitete Paulus auf seiner Reise, auf seinen Gemeindegründungsreisen und blieb manchmal auch an einem Ort, um da Dinge weiterzuführen. Und circa 12 Jahre nach dieser Berufung zur Mitarbeiterschaft finden wir jetzt Paulus in Rom und Timotheus, der bekommt einen Auftrag, in Ephesus zu bleiben und da zu dienen. Er soll da ungesunden Lehren, ungesunden Lebensweisen entgegenwirken und Ordnung in der Gemeinde schaffen, die Leitung stärken, also große Aufgaben. Das ist das Hauptthema vom ersten Timotheusbrief, Hirtendienst, Zurüstung. Und wir finden da in den ersten Kapitel die gesunde Lehre, dann in den nächsten Kapitel 2 und 3 die richtige Gemeindeordnung und Kapitel 4 bis 6 geht es um den Umgang untereinander in der Gemeinde. Es geht eigentlich um Seelsorge, wo er zeigt, dass man sich zuerst um sich selbst, um die Lehre kümmert und danach auch den Umgang mit anderen. Und mitten in diesem Kontext kommen wir zu diesem Text aus 1. Timotheus 4, Vers 12 bis 16. Und das sind eigentlich Tipps von dem nun alt geworden oder älter gewordenen Paulus zu der nachfolgenden Generation und davon wollen wir lernen. Wir lesen 1. Timotheus 4, die Verse 12 bis 16. Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen und auf das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Wir werden jetzt Vers für Vers durch diesen Text durchgehen und ich werde ganz deutlich beim ersten Vers 12 am längsten stehen bleiben und ihn anschauen, aber auch danach, ich will euch schon vorbereiten, es wird sehr viel werden, sehr viel Inhalt, aber ich habe gebetet, dass der Herr jedem von euch etwas gibt. Ihr müsst nicht alles aufnehmen, ihr könnt auch in jedem Vers wieder neu mit einsteigen und neu mitgehen und entdecken, was drin ist, denn ich versuche, diese Anweisungen zu verstehen, die Timotheus hier bekommen hat und ich versuche zu filtern, wie können wir als Gemeinde oder wie können wir als Geschwister auch Ermutiger der Gemeinde sein. Wir fangen an in dem Vers 12. Niemand verachte deine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Dieser Text beginnt mit Niemand verachte deine Jugend. Was war da los in Ephesus, dass er das sagen musste? In der Kultur legt man natürlich viel Wert auf Erfahrung und auf Alter. Man bezeichnete alle militärpflichtigen Männer als Jugend. Somit bleiben mir auch noch 2 Jahre, weil militärpflichtig war man bis 40. Und auch in der frühen Kirche sehen wir immer wieder, zum Teil bis heute, dass Verantwortungsträger zum Teil 50 plus sein sollten. Und Paulus, der jetzt etwa 60 Jahre alt war und Timotheus vielleicht 30, 35 Jahre alt war, bekommt jetzt eine gigantische große Aufgabe. Er soll richtige Probleme angehen. Und wisst ihr was? In Ephesus, da hat es ältere Männer. Lesen wir dann auch im Kapitel 5, Vers 1, wie er diesen begegnen soll, dass er ihnen begegnen soll wie Vätern. Aber da waren auch diese älteren Männer. Und Timotheus soll jetzt da heikle Lehr- und Leitungsfragen unter ihnen angehen. Der erste Kritikpunkt ist schon safe. Zuerst, der hat keine Autorität. Er sollte nun aber genau dem entgegengehen. Denn eins ist sicher, Timotheus war kein Grünschnabel. Timotheus, der hat einen langen Reifungsprozess hinter sich. Timotheus war 10 Jahre unterwegs mit Paulus, hat miterlebt, wie Gemeinden gegründet werden und Leitung entsteht, wie Seelsorge läuft und so weiter. Er war kein Grünschnabel. Aber da er keine Autorität durch Alter besitzt, soll er diese mit seinem Vorbild erlangen. Und das freut mich, das zu sehen. Es geht nicht um die Vorzüge einer Person, sondern immer auf die Beauftragung, die wir vom Herrn selbst haben. Weder Alter, noch Abstammung, noch Ausbildung, noch Aussehen geben uns zuletzt göttliche Autorität. Lass dich nicht beeindrucken oder abschrecken von äußeren Vorzügen. Schau ihr Leben an und erkenne ihre von Gott gegebene Beauftragungen. Denn diese Geschwister werden mit göttlicher Autorität in die Gemeinde hineinwirken und sie ermutigen. Es heißt ja auch hier, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen. Eben das soll er tun, das Vorbild sein. Das ist das griechische Typos, das wir ja kennen. Es ist ein durch den Vorgang des Schlagens erlangte Prägung und die dadurch ein Muster für alle anderen Kommenden wieder wird. Das ist ein Typos. Und so ein prägendes Vorbild soll Timotheus jetzt sein für die Gemeinde. Und Vorbild ist viel mehr als die Kopie von Verhaltensweisen, die wir irgendwo sehen. Es ist mehr als eine Kopie. Es ist wirklich so, dass das Vorbild so lange formt, bis die gleiche Gestalt erscheint. Und das Vorbild ist im Wort Gottes immer wieder verbunden, dieses Vorbildsein mit Nachfolge. Ja, es ist eigentlich das, was die Bibel als Jüngerschaft beschreibt. Sie besteht daraus, dass ein Vorbild dem nächsten Vorbild folgt und dieses Vorbild wieder einem Vorbild nachgeht. Und ein Vorbild geht voran, wobei es aber immer über sich hinausweisen soll, nämlich auf das Urbild Jesus Christus. Ein gutes Vorbild zeigt mit seinem Leben auf Jesus. Ein gutes Vorbild zeigt mit seinem Leben auf Jesus. Ein gutes Vorbild bindet nämlich nicht an sich, sondern an Jesus, so wie es Johannes der Täufer gemacht hat. Das Ziel eines Vorbildes ist immer zu prägen, bis die Ebenbildlichkeit von Jesus erkennbar ist. Das Jüngerschaftsprinzip oder Vorbildsprinzip, wie wir es auch nennen können, ist eigentlich jemand vor dir, jemand mit dir und jemand hinter dir. Nochmals, jemand vor dir. Es ist deine Verantwortung, ein Vorbild vor dir zu haben. Die kommen meistens nicht von selbst und wollen dein Vorbild sein. Du musst sie suchen, beobachten, wenn nötig musst du sie stalken und zu verstehen, wer diese Person ist. Frag sie, ob du sie begleiten kannst, wie sie sich vorbereitet, was sie tut und was sie macht. Beobachte sie in ihrem Umfeld, in ihrer Familie, in ihrem Umgang. Ein Vorbild vor dir. Aber es ist auch deine Verantwortung, ein Vorbild mit dir zu haben. Dass du eine Bruderschaft, eine Schwesterschaft mit jemandem pflegst auf gleichem Stand. Jemand, mit dem du Glaubensschritte in deinem Leben gehen kannst. Jemand, der dich versteht. Jemand, dem du Rechenschaft geben kannst über deinen Stand in der Nachfolge. Und ein Vorbild hinter dir. Es ist deine Verantwortung, dass du die Dinge, die du schon empfangen hast und verstanden hast, geschenkt bekommen hast, nicht für dich behältst, sondern jemandem das wieder weitergibst. Alles hast du empfangen, um es weiterzugeben. Stell dich wirklich bewusst anderen zur Verfügung als Vorbild. Lass sie einen Einblick in dein Leben kriegen, in das, was du tust, in deine Schwächen, in deine Stärken. Biete ihnen Jüngerschaft an. Lies mit mir die Bibel. Wir beten zusammen. Kann ich dir helfen? Wir alle sollten eigentlich so leben, dass wenn andere uns nachmachen, dass sie alles richtig machen. Ein steiler Satz. Aber das ist das, was vor allem für Neubekehrte so wichtig ist für die Orientieren. Sie orientieren sich an den anderen Gläubigen. Wir sollten so leben, dass andere, wenn sie uns nachahmen, alles richtig machen. Der Text betont das mit diesem viel mehr ein Vorbild. Weil eben die äußeren Vorzüge bei ihm nicht da sind, soll er die Autorität durch das Vorbild erlangen. Und Vorbild hat so eine starke Kraft, so eine unsagbare Kraft hat unser Vorbild. Paulus sagt sogar mal im 2. Timotheus 3, Vers 6, der 2. Thessalonicher, wo er eigentlich durch sein Amt wirken könnte, sagt er, nicht, dass wir nicht das Recht hätten, es einzufordern, sondern damit wir euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachahmt. Ganz klar, nicht durch das Amt, sondern durch das Vorbild zum Ziel. Tu, was du sagst, ist der Schlüssel zum Einfluss. Und die Auswirkung des Vorbildes verändert oft viel mehr als das Amt. Ich meine, jeder, der Kinder hat, der weiß das ganz genau. Mit meiner Autorität als Papa hinzustehen, ich habe doch den Titel Papa, jetzt muss es funktionieren. Das hat viel weniger Einfluss als mein Vorbild, das ich vorlebe. Eben dieser Einfluss. Wir gehen jetzt weiter im Text und werden jetzt 5 konkrete Schritte sehen, 5 konkrete Bereiche. Und ich werde euch von dem Wortstudium, das ich gemacht habe, nur die Resultate weitergeben können. Von diesen 5 Bereichen. Und es kann sein, dass es in eurer Bibel 6 Bereiche sind. Denn im Mehrheitstext, Textus Receptus, Schlachter oder so, da steht auch noch Vorbild im Geist. Da dürfen wir uns sicher fragen, was begeistert uns und welcher Geist lenkt uns eigentlich. Aber ich gehe jetzt konkret diese 5 hier stehenden Bereiche, auf die möchte ich eingehen. Ein Vorbild im Wandel. Hier steht Logos, also das Sagen, das Sprechen. Und es geht jetzt hier nicht um das Wort Gottes, um sein Sprechen, sondern es geht allgemein um Kommunikation. Wie hören dich andere reden? Gottes Wort fragt mich und dich in diesem Kontext, willst du Menschen gefallen oder Gott mit deinen Worten? Sprichst du mit anderen freimütig und ohne Furcht über mich? Hörst du zu oder sprichst du nur? Dienen deine Worte zum Frieden und zur Erbauung der anderen? Ein Vorbild, ein gutes Vorbild im Wort ist jemand, der mit seinen Worten nicht nur Unterhaltung ist, sondern ein echter Segen. Nach Epheser 4, Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus unserem Mund kommen, sondern was gut ist und zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörenden Gnade bringe. Das Vorbild im Wandel. Anastroph, keine Ahnung, wie man es wirklich ausspricht, es geht um das Verhalten, um die Lebensweise einer Person. Wie nehmen andere dein Benehmen wahr? Gottes Wort fordert uns heraus, unterstreich deine Worte mit deinem Leben. Aber so oft durchstreicht unser Lebenswandel auch unsere Worte. Passt unser Lebensstil zu der Nachfolge, die wir gehen? Ein Vorbild im Wandel ist jemand, der mit seinem Benehmen Christus widerspiegelt. Nach 1. Petrus 1, Vers 15, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Und das Vorbild in Liebe, Agape, Gott selbst ist Agape. Es geht hier um Geben, um Opferbereitschaft, um Liebe, um die Dienstbereitschaft. Wie erkennt man deine Hingabe? Kümmerst du dich um das Wohl der anderen, so wie du es vielleicht gerne selbst empfangen würdest? Kannst du anderen vergeben, sodass kein Groll danach bleibt und Rachegefühle genommen sind? Ein Vorbild in Liebe ist jemand, der in aufopfernder Liebe sich für andere einsetzt. Nach Johannes 15, Vers 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und das Vorbild im Glauben. Pistis, die Treue, die Zuverlässigkeit. Es ist eigentlich die, dass man in einer Überzeugung feststeht, das ist Glauben. Wie wird deine Treue zum Herrn ersichtlich? Gehst du von Aufgabe zu Aufgabe in deinem Leben im Blick auf Jesus? Steckst du andere mit Angst und Sorge an oder mit Glaubensmut und Leidensbereitschaft? Ein Vorbild im Glauben ist jemand, der zu jedem Preis in aller Treue standhaft zu Christus steht. Nach 1. Korinther 4, Vers 2, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Und der letzte Bereich in Keuschheit oder in Reinheit, ein Vorbild in Reinheit, Hekneia, insbesondere auch die sexuelle Keuschheit, eigentlich ist die Anständigkeit. Wie sehen andere unser Umgang mit dem anderen Geschlecht? Sind dir Gottes Maßstäbe von biblischem Frausein und biblischem Mannsein, sind dir die heilig? Bist du sauber in deinen Gedanken und Taten oder hast du ständig Hintergedanken? Ein gutes Vorbild in Reinheit ist jemand, der sauber ist im Umgang mit dem anderen Geschlecht, in Gedanken und Taten, die mehr an den Maßstäben von Jesus über Mann und Frau festhält, und seine Ziele haben auch Beweggründe, die völlig lauter sind. Nach Matthäus 5, Vers 8, glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Das sind die fünf Bereiche, die jetzt hier genannt werden. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum diese fünf Bereiche? Es gibt noch so viele wichtige Vorbildsbereiche. Bibellesen, Gebet und so weiter. Es würde so viel geben. Warum diese fünf? Wenn wir ein bisschen zurückgehen in dem Kapitel und am Anfang gehen, im Kapitel 1, wo die Situation beschrieben wird, die in Ephesus herrscht, beginnen wir zu verstehen und finden Anhaltspunkte. Da heißt es ab Vers 5 im ersten Kapitel, das Ziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen noch was sie fest behaupten. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht. Habt ihr gemerkt? Hier werden mal die Probleme in der Gemeinde angesprochen. Hier kommen die Probleme der Gemeinde auf den Tisch. Leeres Geschwätz. Aber Timotheus, sei ein Vorbild im Wort. Sie wollen Gesetzeslehrer sein. Timotheus, aber du sei ein Vorbild im Wandel. Es fehlt an Liebe aus reinem Herzen. Aber Timotheus, sei ein Vorbild in Liebe. Da war geheuchelter Glauben offensichtlich. Aber Timotheus, sei ein Vorbild im Glauben. Die Gesetze wurden nicht gesetzmäßig gebraucht. Aber du, Timotheus, sei ein Vorbild in Reinheit, in deinen Beweggründen. Wir lernen hier ein ganz einfaches Prinzip. Nämlich gibt es ein Problem in der Gemeinde? Wirke mit deinem Vorbild entgegen. Vielleicht stören dich Dinge in deiner eigenen Gemeinde auch. Sei selbst ein Vorbild genau darin. Wenn du dir vielleicht wünschst, dass deine Gemeinde freundlicher und herzlicher ist, dann beginn du mit liebender Gastfreundschaft dem entgegenzuwirken und voranzugehen. Und wenn wir das alle tun würden, also Probleme mit unserem eigenen Vorbild anzugehen, wenn das unsere erste Reaktion wäre, das würde uns auch demütig machen. Und das macht uns sanftmütig im Umgang mit den Problemen, die ja überall immer wieder da sind. Denn wir beginnen zu erleben, welche Herausforderungen eigentlich da drin sind, das zu leben, und werden ein Teil davon. Und natürlich gibt es auch Probleme in der Gemeinde, die mit der Autorität eines Amtes geregelt werden müssen. Aber auch da sollte der Weg des Vorbildes immer vorangehen. Ich habe gesagt, ein gutes Vorbild macht was? Es zeigt immer auf das Urbild, deswegen will ich das jetzt auch tun, nämlich den Blick auf Jesus. Wie er in seiner Menschlichkeit genau in diesen fünf Bereichen Vorbild war. Im Wandel. Jesus, alle Worte von unserem Herrn Jesus waren wahrhaftig. Alle Worte. Im Wandel. Sein ganzer Lebensstil, alles, was er getan hat, von Wunder bis Heilung bis Gespräch, alles, was er getan hat, sein Lebenswandel hat seine Worte unterstrichen und nochmal unterstrichen. In Liebe, mehr Liebe gibt es nicht, als sein Leben für uns zu geben, damit wir sündige Menschen eine Erlösung teilwerden können. Im Glauben, er hielt unerschütterlich an seinem Vater fest. Wie wir ihn immer wieder finden in der Einsamkeit, alleine vor dem Vater, in diesem Glauben, dass er es lenkt und in der Hand hält, in dieser Festigkeit. Und er zeigte seinen Glauben durch Taten und in Reinheit. Sein Umgang und seine Gedanken waren absolut lauter und ohne falschen Hintergedanken. Wir nehmen also aus diesem ersten Vers mit: Ermutige deine Gemeinde durch gelebtes Vorbild. Durch gelebtes Vorbild. Vorbild sein ist nämlich die Grundlage, die entscheidende Autorität, die Gemeinde zu ermutigen. Man soll sie auch Gemeindeprobleme, also in erster Linie mit gutem Vorbild entgegenwirken. Das wollen wir mitnehmen. Vers 13. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Bis ich komme. Dieses bis ich komme, das macht etwas deutlich. Nämlich, dass die Aufgabe von Timotheus irgendwo mal begrenzt ist. Irgendwann kommt er. Und er ist nicht allein gelassen. Bis ich komme. Und wisst ihr, Geschwister, zuletzt stehen wir alle unter diesem bis ich komme. Der Herr Jesus hat uns dieses bis ich komme auch gegeben. Und Jesus ermutigt uns, handelt, bis ich wiederkomme. Er selber sagt, er wird nachfragen, wie werde ich dich da antreffen? Und es ermutigt uns zu wissen, dass auch er zu uns gesagt hat, dass er alle Tage bei uns ist, bis ich komme. Und jetzt erscheint dieser Dreiklang hier. Vorlesen, ermahnen und lehren. Eigentlich ein Modell christlichen Gottesdienstes. Und Justinus hat 165 vor Christus mal beschrieben, was Gottesdienst bei ihnen ist. Und er schreibt, Christen treffen sich am Sonntag, um die Erinnerungen der Apostel und die Schriften der Propheten zu verlesen. Anschließend fordert der Leiter mündlich und eindringlich auf, alle diese Dinge nachzuleben. Dann stehen wir alle zusammen im Gebet. Ja, wir vereinigen heute manchmal diesen Dreiklang, Vorlesen, Ermahnen und Lehren in dem Wort Predigt. Dabei könnten wir in Gefahr laufen, wichtige Dinge vielleicht zu vernachlässigen. Und darum wollen wir es jetzt mal einzeln betrachten und nicht direkt zusammenfassen als bibeltreue Predigt, sondern sie anschauen. Das Vorlesen. Was wurde denn vorgelesen? Ja, sie hatten das, was wir heute Altes Testament lesen, nennen, und sie hatten natürlich einige apostolische Briefe. Und die Leute, die besaßen selber diese Schriften privat nicht, sie hatten sie nicht zu Hause. Deswegen war es so entscheidend wichtig, dass sie im Gottesdienst vorgelesen werden, damit sie das hören. Und wir, unsere Schränke sind voll mit Bibeln, mehrere Übersetzungen und so weiter. Wir haben genug Bibeln. Haben wir es deshalb nötig, nicht mehr im Gottesdienst Bibeltexte vorzulesen? Sicher habt ihr schon mal bemerkt, wenn ihr eine Hörbibel hört oder wenn jemand anders Bibeltext vorliest, dass es eine ganz andere Wirkung hat. Dass es was Wichtiges ist, Bibeltexte zu hören. Das Vorlesen von Gottes Wort geht voran und steht im Zentrum des Gottesdienstes hier. Und damals sicher auch zeitlich ein großer Teil, wie man es auch in den Synagogen noch bis heute hat. Und wir versuchen oft, so wie ich heute Morgen, alles in eine Predigt zu stopfen. Genau, das passiert so. Vielleicht kommt echt was zu kurz und wir dürfen auch drüber nachdenken. Und hier kommt das Ermahnen als nächstes. Und interessant ist hier, dass das Ermahnen und das Lehren zwei Dinge sind. So wie es auch mal als zwei verschiedene Gaben beschrieben wird. Das Ermahnen ist eigentlich die Aufforderung zur Anwendung des Gehörten, die Umsetzung, Wahrheit in Aktion. Wir könnten es auch für uns als Seelsorgegespräche übersetzen oder so nennen. Es bedeutet nämlich eigentlich, jemandem mit dem Wort Gottes ins Gewissen zu sprechen. Das haben wir ein bisschen schlecht abgespeichert, aber das ist was Positives, jemandem ins Gewissen zu sprechen. Dieses Wort wird ja je nach Kontext, das wisst ihr ja, wird es als ermutigen oder als ermahnen, wird es übersetzt. Je nachdem, was dran ist. Und so ist es ja in der Seelsorge, in unseren Gesprächen auch. Je nachdem, was der andere nötig hat. Manchmal ermahnen, manchmal ermutigen. Manchmal Anspruch, manchmal Zuspruch. Manchmal Tadel, manchmal Trost. Manchmal ausbremsen, manchmal anschieben. Diese Aufgabe ist nicht auf die Predigt beschränkt. Das geschieht nicht in erster Linie in der Predigt. Das macht die Bibel deutlich. Das sollen Christen untereinander tun. Untereinander. Geschieht diese Basisseelsorge in unseren Gesprächen, wenn wir uns treffen, nach dem Gottesdienst, in Hauskreisen, in Jüngerschaften, beim Grillen? Und das Lehren. Lehren ist auch viel mehr als ein Bibelvers nehmen und eine erbauliche Betrachtung hinterher. Das ist auch gut, aber hier ist gemeint, dass das Verständnis für etwas da ist. Und ich liebe die Stelle aus Nehemia 8, Vers 8, da wurde auch die erste Kanzel aufgestellt. Und da heißt es, und sie lasen in dem Buch, in dem Gesetz Gottes, deutlich und gaben den Sinn an, so dass man das Gelesene verstand. Das war Lehre. Hier geht es um systematische Unterweisung, den Heilsplan Gottes, den ganzen Ratschluss zu zeigen und zu verstehen, um Apologetik, um Glaubensverteidigung, die so wichtig für uns ist. Denn die Lehre hilft uns anzugeben, worauf eigentlich unser Glaube, unsere Hoffnung, worauf das alles ruht. Dafür haben wir die Lehre. Und ohne klare Lehre gibt es keinen Glauben. Römer 10 macht klar, Glaube kommt aus der Verkündigung. Glaube und im Glauben festbleiben kommt durch Lehre, indem der Heilige Geist durch das Wort Gottes in unseren Herzen den Glauben schenkt und bewahrt. Auf diesen Dreiklang, vorlesen, ermahnen, lehren, soll er Acht haben. Sei bedacht darauf, halte daran fest, bleib darin. Es soll seine gängige Praxis, sein Lebensstil sein. Und das soll auch unser Lebensstil sein. Gottes Wort persönlich, in der Familie, wenn wir uns mit Freunden treffen, in den Gruppen, in denen wir zusammen sind, Gottes Wort zu nehmen und uns gegenseitig ins Gewissen zu sprechen. Tiefes Bibelstudium, also mit der Lehre sich zu beschäftigen, um die gewonnene Erkenntnis weitergeben zu können. Und Gottes Wort ist doch auch die Kraftquelle für alles. Es ist die Kraftquelle, dann auch Vorbild zu sein und das zu leben, was Gott möchte. Seelsorger zu sein, Ermutiger zu sein, das ist die Kraftquelle. Deswegen dieses ermutige deine Gemeinde durch frisches Wort Gottes. Frisches Wort Gottes. Und dazu müsst ihr nicht alle von der Kanzel predigen. Das geschieht in den Gesprächen, in Kinderstunden, im Hauskreis, in Gemeinschaft. Wenn du Acht hast auf das Vorlesen, auf das Ermahnen und das Lehren, wirst du andere ermutigen. Beginne das zu tun, du wirst andere ermutigen. Vers 14, neue Chance einzusteigen. Vernachlässige nicht die Gnadengabe, die dir gegeben worden ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Dieser Vers hat schon einige Differenzen ausgelöst. Daher zuerst mal, was ich persönlich nicht verstehe, also was ich nicht glaube, die Handauflegung hier, die genannt wird, darin sehe ich nicht, dass Gaben, wie zum Beispiel Evangelist zu sein oder Lehre zu vermitteln können, dass das durch Handauflegung der Ältesten empfangen werden kann. Denn Älteste haben nach meiner Sicht keine Macht, Gaben zu geben, sondern sie haben die Macht und die Verantwortung, Gaben in der Gemeinde einzusetzen, also sie zu erkennen und sie einzusetzen. Deswegen ist diese Handauflegung als öffentliche Bestätigung der Berufung zu sehen, offizielle Beauftragung und Autorität dadurch. Und diese geschieht, oder was ihr vorangehen muss, diese Handauflegung, ist diese Weissagung. Und Weissagung bedeutet, jemand bekommt die göttliche Gewissheit, dass ein anderer eine bestimmte Gabe oder Aufgabe eben hat. Und dieser Prozess Weissagung mit Handauflegung finden wir 1:1 ganz praktisch. Apostelgeschichte 13, das kennen wir alles, die Berufung von Barnabas und Saulus. Da heißt es, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Da haben wir die Weissagung. sondert mir nun Barnabas und Saulus zu einem Werk und so weiter. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Hier haben wir die Handauflegung und dann die Aussendung. Was ein bisschen unklar ist an diesem Text, ist dieses kleine Wort, der. Die Handauflegung der Ältestenschaft. Also, dass die Ältesten die Hände aufgelegt haben. Oder heißt es Handauflegung zur Ältestenschaft? Das würde bedeuten, dass sie ihm die Hände aufgelegt haben und Timotheus zum Ältesten gemacht haben. Beide Deutungen sind sprachlich möglich und geben eigentlich auch sachlich einen guten Sinn. Die meisten deutschen Bibeln, oder was ich gefunden habe, alle deutschen Bibeln übersetzen der Ältestenschaft. Aber jetzt habt ihr es mal gehört. Klar ist, offizielle Dienste sollten auch öffentlich von Leitern bestätigt werden, eben dass sie eine Gnadengabe, eine Gabe, eine Aufgabe haben. Und das ist eben da die Gnadengabe. Aber was ist denn das genau? Ist das jetzt nun eine natürliche, veranlagte Fähigkeit, die wir so in uns haben, oder eine übernatürliche, empfangene Fähigkeit, die wir brauchen? Die Wortbedeutung ist hier eigentlich Charisma. In der Welt, heutige Welt, bezeichnet man Charisma als die Kraft durch Ausstrahlung. Die bekannteste Stelle ist für mich Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier ist die Gnadengabe das ewige Leben. Wir sehen, die Gnadengabe, es ist ein unverdientes Geschenk. Es kann vielleicht beim einen, wie es die Schrift sagt, Weissagung sein, Dienst sein, Lehre sein, Ermahnung sein, die Dinge, über die wir gesprochen haben. Und ob das nun, ich weiß es nicht, in der DNA veranlagt ist oder sich das entwickelt in der Zeit, wenn wir heranreifen, spielt gar keine Rolle. Es ist eine unverdiente, von Gott gegebene Fähigkeit, die wir bekommen. Ich merke es mir selber so, Charisma ist nicht die Kraft meiner Ausstrahlung, sondern Charisma ist Jesus in mir, der ausstrahlt. Dann könnte man nämlich Vers 14 übertragen, übernimm Verantwortung für die von Gott geschenkten Fähigkeiten, die andere in deinem Leben sehen und die sich im Dienst bestätigen. Und diese Kombination hier von Weissagung, Gnadengabe und Handauflegung zeigt uns, Gott beauftragt und Gott begabt. Gott beauftragt und er begabt. Aber Gabe verpflichtet. Gabe verpflichtet uns. Deswegen heißt es so eindringlich am Anfang von diesem Vers 14, vernachlässige nicht. Und das sind sehr starke Worte. Wer seine Pflichten nicht erfüllt, der ist nachlässig. Er lässt einfach los. Als ob du die Verantwortung hättest, einen Hund zu halten an der Leine. Und dann lässt man halt langsam immer ein bisschen mehr Leine, lässt los, bis der Hund weg ist. Dieses Loslassen. Es geht hier bei diesem Verlassungsdienst um die Konzentration nicht zu verlieren auf was ganz Bestimmtes. Und dass man sich nicht verzettelt in vielen Dingen und die eigentliche Aufgabe nicht mehr tut. Und das ist oft das Problem von dienstbereiten Geschwistern. Mit mir selbst. Man tut alles und das, was man eigentlich tun sollte, wo man zu berufen ist, lässt man dahin. Die Konzentration auf das Wesentliche ist vor allem eine wichtige Aufforderung für leitende Personen. Denn sie stehen in der größten Gefahr, anstatt zu leiten, sich einzusetzen und die Leitung zu vernachlässigen. Mir hat ein kleines Gleichnis, das habe ich vorher noch nie so entdeckt, aus 1. Könige 20 geholfen. Da ging es darum, dass ein Gefangener oder Gefangene bewacht werden sollten und der eine hat es gemacht und dann heißt es, es könnte aus meinem Leben sein, da heißt es, er hatte hier und dort zu tun. Er hatte hier und dort zu tun, die Aufmerksamkeit war weg, die Gefangenen sind entflohen. Und das hat mich so getroffen, dieses hier und dort zu tun. Vernachlässige nicht. Die Ermutigung ist hier, dass wir sagen dürfen, ermutige dir eine Gemeinde durch konzentrierte Verantwortung. Das kann bedeuten, auch mal Nein zu sagen zu einer neuen Aufgabe. Vielleicht aber auch die Aufgabe, die du schon bekommen hast, wieder konzentriert anzugehen. Nicht zu sagen, ja, das läuft ja schon irgendwie und hat immer gepasst, sondern konzentriert die Verantwortung für etwas zu tragen. Wenn du deine anvertraute Verantwortung ganz gewissenhaft tust und lebst, du wirst eine Ermutigung für die anderen sein, weil sie sehen, wie du einen Bereich, wie du den förderst und wie er dir am Herzen liegt, wie du es nicht vernachlässigst. Ermutige deine Gemeinde durch konzentrierte Verantwortung. Zweitletzter Vers. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar sind. Bedenke dies sorgfältig. Dieses Wort bedenken ist auf der einen Seite meditativ, aber auch praktizierend. Heißt ein Nachsinnen, aber auch ein Betreiben, etwas zu tun. Die Schlachter übersetzt das sehr treffend, ganz einfach. Das soll deine Sorge sein. Das soll deine Sorge sein. Meine Sorge ist oft Familie, Gesellschaft, Schule, Nachrichten. Das sind oft meine Sorgen. Und der Text sagt, sorge dich um deine Verantwortung im Reich Gottes und nicht deine Verantwortung im Reich der Welt, sondern lebe darin. Und das hat mir so gefallen. Lebe darin. Was heißt es, darin wirklich zu leben? Worin lebe ich denn? Also ich lebe in einem Haus. Ich habe selber nicht gebaut. Vielleicht habt ihr euer Haus selber gebaut. Aber man lebt in diesem Haus und man hält es im Schuss. Man tut es schön einrichten. Man erweitert es, macht vielleicht noch einen Ausbau. Und mit der Zeit schlägt man Wurzeln da, wo man wohnt und im Haus lebt. Und da ist es genau mit diesen Dingen, die wir entdeckt haben. Vorbild zu sein, Gottes Wort im Zentrum zu haben, Verantwortung zu übernehmen. Das alles müssen wir im Schuss halten. Das alles dürfen wir erweitern und dürfen verwurzelt werden in diesen Dingen. Getreu meines Lebensleitverses, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn Christus mein Leben ist, dann lebe ich für sein Reich, dann lebe ich darin. Setze meine Gaben und meine Zeit darin ein. Mein Leben ist verwurzelt dann und sich immer mehr darin vertieft, eben, dass ich von ihm und durch ihn lebe. Und das bedeutet eines, Fortschritt. Fortschritt. Das benennt er hier so. Die Auswirkung vom darin Leben, von fest in diesen Dingen stehen, ist geistlicher Wachstum. Fortschritt im Glauben. Geistlicher Fortschritt bedeutet nichts anderes, als ein Schritt näher bei Jesus zu sein. Es bedeutet nichts anderes, als mehr aus seiner Abhängigkeit zu leben, besser seine Stimme zu vernehmen, die er will in unserem Leben, ihn inniger zu kennen, mehr Christus im Leben. Dieses Wort hier, dieser Fortschritt, ist eigentlich ein militärischer Begriff, der dafür steht, für das Vordringen der Truppe, für ein Schritt näher zum Sieg. Leider habe ich auch Jahr ein, Jahr aus oft von den gleichen Dingen beherrscht, anstatt zum Ebenbild Christi vorzudringen. Stillstand ist Rückzug. Und wir dürfen Stillstand in unserem geistlichen Leben nicht einfach akzeptieren und hinnehmen. Und ja, es gibt solche Zeiten, wir alle kennen sie, wo wir müde sind, wo wir nicht aktiv sind und das ist auch in Ordnung so. Aber wir sollten es nicht hinnehmen, dass wir irgendwann als Christen so ausleiern oder wie auch immer. Wir dürfen das nicht hinnehmen, Stillstand in unserem geistlichen Leben zu akzeptieren, sondern uns ausstrecken nach Fortschritt. Und ehrlich gesagt, wie viel Kraft setzen wir sonst in Fortschritt, für unseren weltlichen Fortschritt, für den Beruf, für die Gesundheit, für die Hobbys, für das Haus? Und wie viel für unseren geistlichen Fortschritt, dass wir vorwärts gehen, Jesus näher sein dürfen? Und dieser Fortschritt, der soll dann eben allen offenbar werden. Das ist nichts Geheimes. Und warum soll er offenbar werden? Wir sind doch eigentlich so zur Demut berufen und sollten nicht herausposaunen, wo wir jetzt geistlich gewachsen sind. Aber eins weiß ich, geistlicher Wachstum, wenn der da ist, muss der nicht herausposaunt werden. Der muss nicht herausposaunt werden, weil er sichtbar wird. Unser Umfeld erlebt automatisch, dass wir im Glauben gewachsen sind. Wenn wir Fortschritte von anderen sehen, mir geht es immer wieder so mit den Geschwistern, auch im Hauskreis, wenn ich sehe, wie Einzelne im Glauben wachsen und ich sehe das, dann geschehen zwei Dinge. Also wenn ihr geistlichen Wachstum bei anderen seht, geschehen zwei Dinge. Erstens, man hat die Bestätigung der göttlichen Autorität in diesem Leben. Und wir erkennen, wow, Gott ist es, der diese Person verändert. Gott wirkt im Leben da von meinen Geschwistern. Und das macht was mit uns. Und als zweitens, was wir dann merken, wir werden selber ermutigt und herausgefordert. Manchmal vielleicht so fast ein bisschen gestichelt, wenn wir erleben, wie der jetzt geistlich vorwärts geht. Aber wir dürfen erkennen, wow, Gott kann verändern. Gott kann verändern und jemanden gebrauchen. Und deswegen kann er das und will es auch in meinem Leben. Fortschritte werden aber nur offenbar, Geschwister, wenn wir unser Leben zusammen teilen. Dann kann es offensichtlich werden. Ermutige deine Gemeinde durch beständiges Wachstum. Letzter Vers, dann seid ihr durch. Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Am Ende nochmals eine Aufforderung. Wir hatten jetzt schon, sei ein Vorbild, achte darauf, vernachlässige nicht, bedenke sorgfältig. Und jetzt nochmals, habe Acht. Und man könnte echt mal sagen, ich glaube, Timotheus hat es kapiert, dass es ernst ist. Und jetzt nochmal, habe Acht. Aber es ist nichts Neues hier. Doch der Vers 16 ist eine Zusammenfassung, die uns nochmal eine Prioritätsliste aufzeigt. Habe Acht auf dich selbst, auf die Lehre und beharre darin. Und wenn du diese Dinge tust, entsteht Rettung. Erste Priorität war hier dich selbst. Die Priorität liegt nämlich auf der persönlichen Heiligung. Und das war die Aufforderung aus Vers 12, ein Vorbild zu sein. Denn ein Vorbild zu sein ist nicht das Resultat persönlicher Anstrengung, sondern Auswirkung deinem persönlichen Umgang mit dem Herrn Jesus. Die Auswirkung des Heiligen Geistes, welchem wir Raum geben. Hier geht es nicht um Egoismus nach dem Motto, Hauptsache es geht mir gut, da gucke ich mal drauf, der Rest ist mir egal und ich schaue nur auf mich. Nein, es ist der Blick, mein persönlicher Umgang mit dem Herrn ist die entscheidende Kraft, ihm zu dienen und mit ihm zu leben. Die zweite Priorität ist hier auf die Lehre. Das ist das aktive Verhalten, der persönliche Einsatz Gottes Wort im Zentrum zu halten und im Zentrum zu geben, wie wir es ja im Vers 13 schon aufgefordert gesehen haben. Zuerst die Lehre ins Zentrum von meinem Leben zu bringen und dann die Lehre auch ins Zentrum der anderen zu bringen. Und die dritte Priorität, beharre. Das widerspiegelt ja Vers 15, wo wir schon diese Aufforderung hatten, darin zu leben und geistlich zu wachsen. Selbst zuerst vor dem Herrn stehen, dann andere vor den Herrn bringen und dann darin bleiben. Und wenn du dies tust, sagt uns hier Gottes Wort zu, wenn du dies tust, und das sehen wir, das war Vers 14, diese Verantwortung zu tragen, eben treu zu sein. Und vielleicht erkennt ihr auch diese Verkettung, die hier zu sehen ist. Wer selbst vor dem Herrn steht, kann über die Lehre geistlich wachsen. Und wer das verantwortlich tut, der kann mit folgenden Auswirkungen rechnen. Gottes Wort sagt es. So wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Und wenn wir Rettung hören, denken wir im ersten Moment natürlich an die Erlösung im Sinne vom Heil. Und klar will Gott unser Vorbild gebrauchen, unsere Verkündigung des Menschen, das Erlösungswerk hören und dass sie gerettet werden. Und natürlich tut wenn wir diese Dinge tun, uns auch bewahren in dem Heil. Doch sollten wir die Rettung hier im Kontext verstehen. Das Wort für Rettung und Heil ist nicht immer Erlösung im ersten Sinne, sondern es wird ja auch gebraucht für Rettung vor bösen Menschen, Rettung vor dem Gefängnis. Und es macht immer der Kontext deutlich. Und wenn wir hier den Kontext betrachten, dann haben wir in erster Linie die Beziehung, bezieht es sich auf die Rettung vor der Irrlehre, die sich hier ausbreitet, was natürlich auch mit unserem Leben zusammenhängt. Aber das macht hier auch Sinn. Wer Vorbild ist, verantwortlich ist, Gottes Wort im Zentrum hat und nicht aufhört, geistlich zu wachsen, der wird von Irrlehre bewahrt und bewahrt andere vor Irrlehre. Ich komme mit diesem Vers jetzt zum Schluss. Der Vers 16 ist wirklich die Zusammenfassung, die da heißt: Rettung von ihrer Lehre geschieht durch einen verantwortungsvollen Dienst am Wort Gottes eines vorbildlich wachsenden Diener Jesu. Und diese Verse sind in erster Linie natürlich an Verantwortliche gerichtet, aber das Prinzip gilt für uns alle. Ermutige deine Gemeinde durch gelebtes Vorbild, durch frisches Wort Gottes, durch konzentrierte Verantwortung, durch beständigen Wachstum. Und so bleibst du und deine Gemeinde auf dem gesunden Kurs. Durch diesen Text wurde für mich nochmal greifbarer, warum junge Bibelschüler oder sonst junge begeisterte Nachfolger so einen guten Einfluss auf die Gemeindearbeit hat. Und ich bin ermutigt, selbst so ein Nachfolger zu sein und zu bleiben, der andere ermutigt durch gelebtes Vorbild, frisches Wort Gottes, konzentrierte Verantwortung und beständigem Wachstum. Also ein Ebenbild unseres Herrn Jesus Christus, unser großer Vorbild zu sein. Amen.